Audio Now.
Daddy, bleib cool.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Sascha. Sascha sitzt seit über 7 Jahren im Gefängnis und kommt in 9 Monaten raus. Wie es ist, als Vater im Gefängnis zu leben und die Tochter nur ab und zu sehen, was das mit einem macht, das erfahrt ihr im Podcast. Doch zuvor spreche ich mit dem Leiter der Justizanstalt, Per Zeller. Er wird uns erst ein paar Informationen darüber geben, welche Angebote es überhaupt für Väter in Gefangenschaft gibt. Also, hört rein.
Yeah. Papa la Pap. Papa la Pap.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa La Pap. Und zwar befinden wir uns in der JVA Meppen. Neben mir sitzt gerade Per Zeller. Du bist Leiter dieser JVA in Meppen. Das liegt im Emsland. Magst du vorab kurz sagen, für die Hörer, die jetzt noch nicht so viel mit JVA oder Justiz zu tun haben, so ein paar Statistiken? Wie viele Gefängnisse gibt es in Deutschland? Wie viele Inhaftierten habt ihr speziell hier? Und was zeichnet euch von anderen Gefängnissen in Deutschland ab?
Ja, deutschlandweit kann ich das jetzt gar nicht sagen. Also Justizvollzug ist Ländersache. Insofern sind wir so in erster Linie auf Länderebene vernetzt. Und für Niedersachsen ist es so, dass wir etwa 5000 Gefangene im Land haben, die in 13 Anstalten untergebracht sind und jeweils dann örtlich für Regionen zuständig sind. Und für die JVA Meppen heißt das, wir sind eigentlich ab Meppen nach Norden bis zur Nordsee zuständig, ganz Ostfriesland, auch den Raum Delmenhorst rund um Oldenburg und nördliches Emsland.
Das bedeutet, die kommen dann alle zu euch hier nach Meppen? Oder haben die auch noch einzelne Gefängnisse?
Die kommen alle zu uns hier nach Meppen, wenn sie in Strafhaft sind. Es gibt ein paar Kriterien noch, die dann auch Spezialzuständigkeiten begründen. Also Frauen, Jugendliche und so weiter kommen in spezielle Einrichtungen. Aber im Großen und Ganzen kommen die dann alle zu uns, ja, aus den Regionen.
Also es sieht ja sehr willkommen aus, wenn ich hier durchlaufe, nicht so gedrückt, wie man sich das klassisch im Gefängnis vorstellt. Habt ihr euch das auch ein Stück weit zu eigen gemacht, um speziell Familienprogramme hier anders durchführen zu können, als es in anderen Gefängnissen möglich ist?
Also die Grundstruktur ist dem entgegengekommen. Wir haben keine Mauer, sondern nur einen Zaun. Das hat historische Gründe, hat aber auch die Gründe, dass wir hier mitten im Moor sind, wo es nicht so einfach ist, eine hohe Mauer zu bauen. Und wir haben viel Flächen, freie Flächen, die wir nutzen können. Und daraus sind verschiedene Ideen entstanden, wie man die eben unter anderem auch nutzen kann, um mit Kindern und Familien zu arbeiten. Also wir haben einen großen Besuchsraum, wo wir dann eben auch eine entsprechende Kinderspielecke einrichten konnten. Wir haben einen großen Garten angelegt, wo wir eben unter anderem auch Veranstaltungen mit Gefangenen und ihren Familien durchführen können. In erster Linie vor dem Hintergrund, dass die Kinder sich, soweit das in einem Gefängnis geht, eben relativ unbefangen mit ihrem Vater auch beschäftigen können.
Was kann ein Gefangener hier alles tun, um mit seiner Familie einerseits Kontakt zu halten, aber auch das Kind weiterhin zu sehen und Entwicklungsschritte miterleben zu dürfen?
Also sagen wir, das sind einmal die normalen Angebote, die wir für alle haben. Also wir haben relativ großzügige Besuchszeiten. Wir haben die Möglichkeit zu telefonieren mit zu Hause, auch vom Haftraum aus. Und wir haben aber auch speziell für Familien verschiedene Angebote. Das reicht von einer internen Vätergruppe, wo es eben auch um Erziehungsfragen geht und was die dann auch verbunden damit ist, dass es dann auch Tage gibt, wo die Familie mit hier sind. Über Veranstaltungen, wo die Kinder betreut werden und dann speziell mit den Partnern gemeinsam gearbeitet wird. Bis hin auch zum jährlichen großen Familienfest, was wir hier draußen machen. Und speziellen Besuchsangeboten, also Samstagnachmittag beispielsweise, ist vorbehalten für Familien mit Kindern. Da werden dann auch keine anderen Besucher zugelassen.
Dann vielen Dank, Per Zeller, für deine Ausführungen. Und dann würden wir uns jetzt mal dem Inhaftierten widmen. Sascha ist Inhaftierter oder Gefangener, der etwas auf dem Kerbholz hat, sonst wird er hier nicht sitzen, aber auch eine Sonderrolle hat, weil er ist Vater und sitzt eben hier ein. Sascha, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, wie gesagt, ich bin Sascha und ich bin seit 2013 hier. Und voraussichtlich werde ich dann Anfang 2021 dann entlassen. Ich habe eine 6-jährige Tochter, bin verheiratet und hier in der Anstalt arbeite ich in der Lehrwerkstatt Holz.
Holz. Das heißt, am Ende bist du Tischler.
Ich habe in der Lehrwerkstatt Holz die Umschulung gemacht zum Tischler.
Ja.
Das war 2017, habe ich die erfolgreich beendet. Und arbeite jetzt ja auch weiterhin da als Tischler. Und wenn ich entlassen werde, dann werde ich dann voraussichtlich im April 21 auch die Meisterschule anfangen.
Wenn ich jetzt gerade das Geburtsjahr deines Kindes, nicht Geburtsjahr, sondern das Geburtsalter, Geburtsalter ist auch völlig falsch, wenn ich jetzt das Lebensjahr deines Kindes mit 6 Jahren nehme und das auf die 2013 runterrechne, dann warst du
in Haft, als sie auf die Welt kam, ja.
Genau.
So circa einen Monat später.
Einen Monat später?
Ja.
Und durftest du bei der Geburt dann dabei sein? Wie läuft sowas?
Wenn es sich einrichten lässt, dann ist es möglich, aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass man dann so eine Art Ausführung macht, so 1-2 Wochen nach der Entbindung und eben für ein paar Stunden dann in Begleitung nach Hause kann, ne, sich ein bisschen mit seinem Kind beschäftigen kann, das erste Mal natürlich auch in den Arm nehmen kann, ne, und dann muss man schweren Herzens wieder zurückfahren.
Und das sind dann nur diese paar Stunden, die man dann Zeit hat, oder genau, wird dann einem Inhaftierten speziell dann bei dir auch ein Sonderrecht noch eingelegt in der Wochenbettphase, die Frau da ein bisschen zu unterstützen?
Nein, gar nicht.
Gar nicht.
Gar
das
nicht.
Heißt, einmalige Sache.
Genau.
Dann wieder zurück und 6 Wochen warten, bis quasi der Besuch zu dir kommt mit dem Kind.
Richtig, genau.
Wie schwer war das für dich zu wissen, ich habe jetzt die Verantwortung des Vaters, habe eine junge Tochter, die du bei der Geburt jetzt nicht mit begleiten konntest. Du sitzt jetzt ein. Was macht das mit einem?
Ja, das macht eine Menge, ne? Man denkt natürlich viel über die Tat nach oder auch über seinen Lebenswandel, was so letztendlich dazu geführt hat, warum man eben hier ist. Und man ist so im Zwiespalt, ne? Zwischen sich selber die Schuld dafür geben und auch zu sagen, bin ich überhaupt in der Lage, ein guter Vater zu sein in Haft?
Woran machst du das abhängig? Also was sind so deine Punkte, dass du sagst, ich bin kein guter Vater in Haft? Weil du hast ja im Grunde genommen die Möglichkeit, alle 6 Wochen das Beste für dein Kind zu geben bei Besuchertagen.
Ja, aber nicht nur bei den Sonderbesuchen, auch bei den Regelbesuchen. Mhm. Ne, die sind dann, ich kann das so timen, dass das alle 1,5 Wochen quasi Besuch habe.
Du darfst deine Tochter im Grunde genommen jede Woche sehen?
Praktisch ja.
Und die JVA hier in Meppen bietet auch noch Sonderveranstaltungen an, speziell dann für Väter, wo dann zum Beispiel Vater-Kind-Tag, Freundschaftspflege oder aber auch Vater-Kind-Sportaktivitäten, Familientage, Fit für die Familie und noch ganz, ganz viele andere Adventsfeiern an, um natürlich auch ein bisschen enger mit den Familien auf einem anderen oder in einem anderen Kosmos sich zu bewegen. Wenn du jede Woche deine Tochter sehen kannst, oder ist das so der Fall, dass du
jede Woche? Ja, fast jede Woche. Das hängt natürlich auch immer von meiner Frau ab irgendwo und letztendlich auch ein Stück weit sogar von meiner Tochter, weil die hat nun auch ein Alter, was wo sie sich auch mit anderen Dingen beschäftigt, ne, auch im Verein irgendwo drin ist. Und da versuchen wir schon irgendwo eine Waage zu halten, dass sie auf der einen Seite ihre Freizeitaktivitäten wahrnehmen kann und auf der anderen Seite aber auch eben hier zu den Besuchen kommen kann.
Das heißt, dein Familienleben oder deine Familienkonstellation ist noch intakt. Das heißt, du bist mit deiner Frau noch zusammen.
Mhm.
Da gibt es keine Komplikationen. Ihr habt eine Tochter.
Naja, was heißt zusammen? Also wir haben uns, sie hat sich letztes Jahr im August von mir getrennt. Und wir sind jetzt aber wieder auf dem Weg der Besserung. Also es geht wieder nach vorne.
Okay, aber ihr habt ein freundschaftliches Verhältnis. Da ist jetzt kein Rosenkrieg, wie man
nein,
so schön sagt,
nicht.
Sondern
das
ihr versteht euch.
Gott sei Dank.
Ihr seht das Kind auch in dem Mittelpunkt, auch eurer Verantwortung ein Stück weit, sodass ihr euch darum bemüht. Jetzt ist es 6 Jahre, du hast es gerade schon angesprochen. Es nimmt selber auch anders am Leben teil, ist eigenständiger, mobiler.
Mhm.
Also im Sportverein ist es tätig und. Dass bei ihr auch so eine zeitliche Knappheit kommt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen an den Anfang gehen, wann wurdest du denn als Vater mit der Frage deiner Tochter konfrontiert, was machst du eigentlich hier hinter Gittern?
Die Frage ist so direkt von ihr eigentlich, oder sie hatte nicht die Möglichkeit, die Frage direkt zu stellen, weil wir ihr da schon ein bisschen vorgegriffen haben. Weil wir gesagt haben, sie ist ja quasi während meiner Haftzeit auf die Welt gekommen und kennt mich eigentlich auch nur so oder wird mich erstmal nur so kennen. Mhm. Und von daher haben wir dann gesagt, ich bin auf Montage.
Erstmal,
ne? Natürlich kommt sie jetzt auch in ein Alter, wo sie natürlich gewisse Zusammenhänge schon irgendwo verstehen kann und sich vielleicht auch das eine oder andere denken kann. Inwieweit sie für sich das schon klar gemacht hat, dass das hier tatsächlich ein Gefängnis ist, das wissen meine Frau und ich nicht. Wir haben, oder meine Frau vielmehr, hatte aber auch Bedenken, ihr das jetzt schon zu sagen.
Aber wie äußern sich die Bedenken? Habt ihr Angst, dass ihr jetzt dieses Montagekonstrukt, was ihr geschaffen habt, nicht halten könnt, dass sie, also eure Tochter, dann in ein Loch fällt? Oder wo machst du dir als Vater speziell gerade Sorgen?
Also ich speziell habe da jetzt eigentlich gar nicht so die Sorgen, weil ich meine Tochter so einschätze, dass sie das auf ihre kindliche Art für sich verständlich machen kann. Ne? Und da vielleicht selber gar nicht so die Probleme mit hat. Ich habe eher den Eindruck, dass meine Frau da viel mehr Probleme mit hat. Und das bereitet mir mehr Sorgen, als dass die Tatsache, dass ich es meiner Tochter sagen könnte.
Machst du dir dann da viel Gedanken drüber, wenn du so Zeit für dich hast? Und du hast ja sicherlich viel Zeit, ja auch an dich selber so ein bisschen zu arbeiten.
Ja, natürlich. Man denkt natürlich über viele Dinge nach, auch darüber. Das sind aber natürlich auch häufig Gedanken, die mit Emotionen begleitet werden. Und die sind nicht immer unbedingt angenehm. Und wir wissen ja, alles, was einem nicht angenehm ist, schiebt man gerne vor sich her.
Ja.
Ne? Aber auch da kommt irgendwann mal der Moment, da kann man es nicht mehr vor sich herschieben, muss sich eben damit auseinandersetzen. Und das sind dann so die Momente, wo man sehr nachdenklich ist.
Wenn du sagst nachdenklich, was ist da so der Tiefpunkt von allem, wo du dann so richtig in so ein Loch fällst? Ist es das, nicht aktiv mitgestalten zu können, die Entwicklungsschritte nicht verfolgen
genau,
zu dürfen?
Ne, eben
also das zerfrisst dich so ein Stück weit.
Ich sag mal so Sachen wie, ich konnte meiner Tochter das Fahrradfahren nicht beibringen, das Schwimmlernen nicht beibringen. Bin bei den Geburtstagen nicht da, beim Kindergarten, bei Festivitäten nicht dabei. Ne, jetzt auch gerade, ich mache viel Ballett und Stepptanzen und reitet gerne. Also ich bin da bei den ganzen Aktivitäten überhaupt nicht dabei. Und man fragt sich dann schon, wer ist eigentlich meine Tochter? Ich kenne meine Tochter nur von den Besuchen und vom Telefon.
Ne? Die Besuche sind dann ja auch immer zeitlich begrenzt auf
4 Stunden, bis, wenn es ein Langzeitbesuch ist, dann eben 5 Stunden.
Okay, und deine Tochter, hat die da denn dann mit 6 Jahren so Bock drauf dann? Weil das ist ja ein bisschen eingeschränkter. Ihr seid, wenn ich mir das so vorstelle, in einem Raum.
Mhm.
4 Stunden in einem Raum.
Genau.
Mit ein bisschen Spielzeug. Du kannst jetzt nicht rausgehen und Fußball spielen oder mit ihr zusammen Ballettübungen machen.
Das geht nicht.
Das ist sehr eingeschränkt, ne?
Natürlich. Das merke ich aber auch da an meiner Tochter dann, dass sie, sich zwar hat gelernt, sich mit dieser Situation abzufinden, hat da so jetzt augenscheinlich nicht das Problem mit. Man merkt aber schon dadurch, dass natürlich man eingeschränkt ist, die Möglichkeiten auch nicht so groß sind. Also wir können mit Duplo-Steinen spielen, fangen, Karten, Spiele, Gesellschaftsspiele spielen, vielleicht mal was malen. So momentan versuchen wir, weil sie ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten hat, ihr beim Schreiben lernen zu helfen, ne? Aber es ist schwer. Ne? Man möchte gerne mehr machen und sitzt dann da und so, ja, ich muss mit dem Vorlieb nehmen, eben was da ist. Ich habe mich da mittlerweile mit abgefunden. Ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber man nimmt die Dinge eben so, wie sie sind, die man nicht ändern kann.
Was würdest du denn am liebsten ändern?
Ja, am liebsten würde ich natürlich sofort zu meiner Familie wieder hin, ne?
Du hast es ja im Grunde genommen bald geschafft.
Ja, es sind noch knapp 11 Monate.
Das ist fast wie eine Schwangerschaft. Fast.
Fast, ja.
Fast eine Schwangerschaft noch.
Ja. Ne?
Und wenn wir jetzt so auf das Zielbild mal zugehen, die Tür geht auf, du hast die Möglichkeit, jetzt wieder alles machen zu können. Wovor hast du am meisten Angst?
Zu versagen.
Wie äußert sich das dann?
Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir so in im letzten halben Jahr sehr viele Gedanken drüber gemacht habe, ist Versagen als Vater. Versagen im Sinne von in alte Muster zurückfallen, in der jetzigen Gesellschaft nicht mehr klarzukommen. Ich meine, jetzt, wenn die Zeit rum ist, sind 7 Jahre und 3 Monate so auf dem Daumen. Und das ist jetzt zwar nicht, das sind keine 20 Jahre, aber das ist fast ein Zehner. Das sind fast 10 Jahre, die man weg war.
Ein Jahrzehnt.
Ne? Und das macht schon was mit einem. Ne?
bedeutet, du hast Angst zu versagen, aber inwiefern? Angst zu versagen in der Gesellschaft, Angst zu versagen in der Erziehung deines Kindes?
Sowohl als auch.
Dass die Bindung weg ist? Oder?
Das auch, weil das hängt alles auch irgendwo natürlich zusammen. Wenn ich die Angst habe, als Vater zu versagen, dann muss ja irgendwo, das muss einen Grund haben. Ne? So, und der ist halt eben mit in der Angst begründet, dass ich selber versage, ne, eben in alte Muster zurückfalle, ne, dass ich wieder Straftaten begehe und dadurch eben schwer ein guter Vater sein kann. Ich bin ja auch kein gutes Vorbild in dem Moment.
Fällt dir das schwer dann, was du gerade sagtest, das, was du momentan vermisst, beim Ballett dabei zu sein, bei Kindergartenveranstaltungen, bei schulischen Veranstaltungen, wenn du dann da in der Gesellschaft wieder mit einkehrst? Bist du dann eingeschüchterter, weil du Angst hast, dass die deine Vorgeschichte kennen? Gehst du damit offen und ehrlich um deiner Tochter da auch den Rücken zu stärken? Weil das ist ja eigentlich so der größte, ich mag mich gar nicht da rein verdenken, aber wenn ich es müsste, wäre das, glaube ich, für mich als Vater die größte Herausforderung in der Gesellschaft mit dem Laster oder mit dem Fehler, den man einmal gemacht hat. Man hat immer eine zweite Chance, finde ich, auch irgendwo verdient. Das ist auch richtig so. Aber das Kind darunter leidet, weil andere Kinder können teilweise sehr brutal ehrlich sein.
Ja, das ist etwas, wo dieses Stigmatisieren. Ich bin schon überzeugt, dass wir schon eine Zeit erreicht haben, wo ein, ich sag mal, Ex-Knacki nicht mehr den Stand in der Gesellschaft hat wie vor 20, 30 Jahren. Mhm. Also da bin ich schon von überzeugt. Aber es ist trotzdem nach wie vor schwer, irgendwo Fuß zu fassen, akzeptiert zu werden. Auch, ich sag mal, es ist ja nicht gesagt, dass wenn ich mit meiner Tochter offen und ehrlich umgehe und ihr sage, wieso, weshalb, warum ich im Gefängnis war, das kann ihr den Rücken stärken, das kann aber auch zu einer Last werden. Also da einen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, sehr schwer. Aber ich glaube, schlimmer ist es, wenn man nicht darüber spricht und
das Montagebild
aufrecht erhält, ne? Mhm. Und sie das dann irgendwann über Dritte oder Vierte mitkriegt. Und ich glaube, der, ich will nicht sagen Schaden, aber das Ergebnis, was dann für meine Tochter da wäre, wäre vielleicht schlimmer als die Wahrheit. Und auch da gilt der Spruch, ne? Ehrlichkeit währt am längsten, auch natürlich, wenn die Ehrlichkeit wehtut. Ist eben so.
Die Ehrlichkeit musst du dich stellen.
Ne, eben, und ich glaube, das ist viel schwieriger, sich der Wahrheit zu stellen oder der Ehrlichkeit, als ein vermeintlich schützendes Konstrukt aufrechtzuerhalten.
Einerseits hast du ja, wie ich das raushöre, Angst, dass deine Tochter damit nicht richtig umzugehen weiß und wenn das dann ans Licht kommt, auch von anderen Kindern beziehungsweise von anderen Familien aufgenommen wird, dass du eben im Gefängnis warst, deine Tochter möchte dann mal mit dem oder diejenigen spielen und dann heißt es aber, dein Vater ist, da mag ich dich ungern hinschicken, der war jetzt im Gefängnis. Wie sehr belastet dich das? Ist das die höhere Belastung für dich oder ist die Belastung höher, dass du einfach Angst hast oder dass du in der Gesellschaft nicht richtig weißt, zurechtzukommen?
Also da,
ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war.
Ja, also ich will, wird das so einordnen, ich habe eher 30% also Angst, dass ich quasi selbst wieder auf die Nase falle. Mhm. Und so 70%, dass meine Tochter da eher Nachteile durch hat.
Aber hast du Angst, rauszukommen?
Mittlerweile schon so ein bisschen, ja, muss ich ehrlich sagen, weil das ist ja nicht einfach nur, man geht hier aus der Tür raus, ne, und juhu, ich bin frei. Man hat ja auch viele Dinge erstmal zu erledigen und man fängt ja quasi bei Null an. Ne? So, man muss sich um eine Wohnung kümmern, um Arbeit. Ne? Man muss vielleicht nochmal irgendwie regelmäßig zu einer Bewährungshilfe hin. Ne? Und das sind alles so Sachen, die man kommt aus einem durchstrukturierten Alltag raus in einen Alltag, der erstmal wieder neu strukturiert werden muss. Mhm. Ne, weil so Dinge wie um 19 Uhr wird man eingeschlossen in seinem Haftraum, das gibt's eben nicht mehr. Oder morgens um 6 macht einer die Tür auf und sagt, gut, das gibt's alles nicht. Da wird man, ich sag mal, ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Und natürlich kennt man das vor der Haft natürlich auch. Man muss zur Arbeit, ne? Man steht morgens auf, klar. Aber wenn man
Das ist ein bisschen fremdbestimmter.
Ne? Genau, ja. Ne, wenn man hier so fremdbestimmt ist, ist das eine Riesenumstellung. Und wenn man schon so lange wie ich dann in Haft ist, macht das auch zum Beispiel Sinn, dass eine Entlassung strukturiert und langsam anzugehen. Ne, zum Beispiel durch Lockerung oder offener Vollzug und solche Sachen, wenn man da entsprechend für geeignet ist. Ne? Ich bin zum Beispiel so, dass ich mittlerweile auch sage, ich möchte auch gar nicht vorzeitig entlassen werden, weil mir die Zeit für die Entlassungsvorbereitung zu kurz ist und ich die Sorge habe, dann richtig auf die Nase zu fallen.
Das heißt, du hast in diesen 7 Jahren noch nicht genug an dir selber gearbeitet,
um
klarzukommen mit dem, was dich da bald erwartet?
Also der Schalter hat sich sehr spät bei mir erst umgelegt. So, ich würde tatsächlich sagen, erst, ja, 2018. So, Ende 18 etwa, da hat es dann tatsächlich irgendwo mal bei mir so auch Klick gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss was an mir ändern.
Bewusst auch, weil du gesehen hast, dass dein Kind größer wird, dein Kind andere Fragen stellt, dass da ein Wesen heranwächst, was auch eigenständiger wird?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen deswegen, aber auch halt eben, weil man merkt, dass, und das ist auch eng miteinander verknüpft, dass eben auch die Ehe darunter leidet. Mhm. Ne? Das ist nicht nur, dass das Kind darunter leidet, sondern auch die Ehe. Und man hat ja nicht nur eine Ehefrau, es ist ja auch gleichzeitig Mutter. Ne? So, und das sind so Konstellationen, wenn man das auf die Haft überträgt, das ist manchmal sehr schwer vereinbar oder, wie soll ich das sagen, draußen läuft das Leben weiter. So, und hier sitzt man mehr oder weniger und wartet, dass die Zeit rumgeht. So dieses Weiterentwickeln, wie es draußen stattfindet, das funktioniert hier einfach nicht.
Also für einen selber.
Für einen selber. Ne? So, und man sieht zwar immer von Besuch zu Besuch, die eigene Tochter wird immer größer und größer und entwickelt sich. Und man selber kommt dem gar nicht hinterher. Man kommt der Entwicklung seines Kindes nicht hinterher.
Das äußert sich dann wie? Weil es auf einmal sprechen kann, laufen kann,
ja,
die Gesichtszüge sich verändern.
Genau, ne? Und natürlich erfährt man auch am Telefon oder beim Besuch nicht immer alles, was so im Alltag der Familie draußen los ist. Zum einen, um den Partner in Haft zu schützen irgendwo, um ihn nicht noch mehr zu belasten. Zum anderen auch, weil es einem vielleicht selber unangenehm ist, dass man vielleicht mit den alltäglichen Problemen gar nicht so gut klarkommt, wie man das selber meint. Und das wirkt sich aufs Kind aus. Ja. Das spürt das. So, und dann merkt man natürlich, oh Mensch, es ist mein Schatz wieder ordentlich am Schimpfen, obwohl sie eigentlich gar nicht so ist, ne, und ist total gereizt und genervt. Und meine Tochter ist auch total gereizt und genervt und macht nur Blödsinn. Und da ist es sehr schwer. Ich sag mal, wäre ich zu Hause, dann könnte man da entsprechend gegen vorgehen, intervenieren und sagen, Mensch, du kannst dich jetzt nicht so und so verhalten, das geht nicht, ne? Das ist am Telefon ein bisschen schwierig. Meine Tochter ist mittlerweile so, dass sie sagt, wenn ich am Telefon mal schimpfen muss oder so, dann redet die einfach nicht mehr mit mir oder liegt einfach kackfrech auf.
So. Mein Sohn hält sich aktuell einfach die Ohren zu.
Ja,
so. Und steht dann vor mir und sagt, ich höre dich nicht.
Ja.
Ja, und wenn man dann Schokolade sagt, dann was?
Mhm.
Ja, dann kann er doch hören. Ne?
Was auch interessant ist, das habe ich durch die Vätergruppe gelernt, da wäre ich draußen auch nie drauf gekommen, dass man sich, wenn man mit seinem Kind schimpft oder versucht, ihm was zu erklären, dass man sich auf deren Höhe begibt. Dass man sich hinkniet und wirklich von Auge zu Auge mit ihm spricht.
Schon ausprobiert?
Ja, das funktioniert tatsächlich.
Wirklich?
Nicht immer, aber häufiger, als wenn man quasi von oben herab spricht. Ja. Ne? Man ist entsprechend größer. Und Kinder sind bis zum gewissen Alter in so einer, ne, wie sagt man, in so einer Blase. Ne? Ich höre nichts, ich sehe nichts, ihr könnt mir nichts.
Die drei Affen sozusagen.
Ja, genau, so. Und da es zu schaffen, sein Kind aus der Blase zu holen und zu sagen, hey, das, was du da machst, ist nicht richtig. Dass das wirklich ankommt, das ist schon ein hartes Stück Arbeit für jemanden, der in Haft ist. Ich glaube, für draußen ist es schon schwer, aber für jemanden, der dann auch zusätzlich in Haft ist und die Wesenszüge seines Kindes so gar nicht kennt, das ist verdammt schwer. Ne?
Da schließt sich nämlich auch meine nächste Frage direkt an, wo du es gerade gesagt hast. Wenn du in der Besuchszeit merkst, dass es zum Ende hin alle sind ein bisschen gereizter oder die Tochter ist dann vielleicht auch müde oder hat keinen Bock mehr, das passiert ja eben alles. Und du platzierst dann 2, 3 Sätze, die vielleicht auch treffen, dann hast du ja eine Woche Zeit oder eine Woche dazwischen. Das wabert dann ja in deinem Kopf mit. dass du sagst, oh, das Ende war jetzt irgendwie nicht schön. Jetzt kann ich es nicht ändern, jetzt sind sie durch die Tür und das hätte ich echt anders machen müssen. Das zerreißt einen ja auch. Und das ist das, was du ja gerade sagtest, dass wir oder die Leute, die dann eben die Möglichkeit haben, abends nochmal zum Kind zu gehen, Kopf zu streichen und sagen, hey, sorry, heute Mittag, ich war auch ein bisschen neben der Spur, man darf auch mal einen schlechten Tag haben. Wie gehst du damit um?
Ja, ist natürlich schwierig, ne? Man hat natürlich ein schlechtes Gewissen dann und fragt sich irgendwo, habe ich da in dem Moment vielleicht richtig reagiert oder das Richtige gesagt, ne?
Kannst du denn dann hier auch dich mit anderen dann austauschen?
Ja,
machst du das dann
auch? Ja, durchaus, klar. So mit meinem Mithäftling, wir sind ja einige dabei, die ja auch Kinder haben, auch etwas ältere dann. Und da kann man dann auch immer gut mal nachfragen, Mensch, wie sieht das aus? Wie war das denn bei dir? Mhm. Ne? Und interessanterweise, ich habe immer gedacht, wir haben ja verschiedene Nationalitäten hier, ne? Und ein polnischer Mithäftling von mir, ist immer ganz witzig, der geht damit immer ganz locker um, ne? Und dann sagt dann immer zu mir, bleib ganz ruhig. Ja, alles gut. Deine Tochter liebt dich, die kommt das nächste Mal zum Besuch. Die wird vielleicht ein, zwei Tage nicht mit dir telefonieren, sagt, dann nimm dir das nicht zu Herzen, sie liebt dich, die kommt. Die kommt von ganz alleine. So, und dann...
Wo nimmt er die Gelassenheit her?
Das sind dann vielleicht...
Hat er fünf Kinder und...
Nein, aber das sind dann... Bei ihm ist es so, dass seine Kinder halt eben schon teilweise erwachsen sind.
Okay.
Ne? Oder ich sag mal kurz davor sind, erwachsen zu werden. Das ist dann... Ich habe ja nicht hier so den Zugang zu meinen Eltern. So, ne? Da ist der Kontakt eben nicht so da. Und da kann ich nicht eben anrufen und sagen, Mensch, wie war das denn bei mir? Ne? Ich erinnere mich zwar, muss ich sagen, viel intensiver an meine Kindheit, seitdem ich hier drinne bin und meine Tochter habe, als vorher vor der Haft. Und man ist sich selbst auch eine gute Hilfe ab und an.
Wenn du das ansprichst, deine Eltern, wie steht dein Vater so zu dir?
Also sie stehen gut zu mir und unterstützen mich auch, wo sie können. Aber bei meinen Eltern merke ich einfach, dass es für sie eine Art Belastung ist, mit der sie nur schwer umgehen können.
Ja.
Ne? Und
gehen die damit denn offen und ehrlich um im bekannten Freundeskreis?
Ja, das schon. Also sowohl seitens meiner Frau als auch von meiner Seite der Familie aus wissen auch alle, warum und wie lange ich hier bin. Und sie stehen nach wie vor alle zu mir.
Ja.
Das gibt natürlich auch irgendwo einen gewissen Halt. Ne? Aber dieser Halt reicht natürlich bei so einer langen Haftzeit nicht ewig. Ne? Das ist, man ist hier viel auf sich alleine gestellt und gerade was so Thema Kinder überhaupt angeht, das ist, man versucht das immer zu verdrängen, weil das etwas ist, was irgendwo wehtut, wo man sich nicht immer mit beschäftigen möchte. Aber es holt einen immer wieder ein. Und das ist auch gut so.
Wenn ich jetzt noch kurz auf deinen Vater ansprechen darf, Väter haben ja immer so eine gewisse Vorbildfunktion. Oder sind gerade ich habe jetzt drei Kinder, also drei Jungs.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie das bei einer Tochter ist, aber bei Jungs ist es natürlich, da will man immer, der Vater ist Vorbildfunktion und will was machen. Wie ist das bei dir? Also das Verhältnis von deinem Vater zu dir, so wie du selber in der Vaterrolle, was nimmst du mit und was würdest du anders machen?
Ist ein bisschen schwierig, weil er ist nicht mein leiblicher Vater, er ist mein Stiefvater.
Okay.
Und das seit, glaub, knapp 10 Jahren. Mein leiblicher Vater war ein sehr schlechtes Vorbild.
Ja.
Da habe ich auch keinen Kontakt mehr zu. Aber wenn ich jetzt mal meinen Stiefvater nehme, der glaube ich, dass er für mich schon ein Vorbild ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er mir in der Zeit, in der er jetzt in unserer Familie ist, eine gewisse Form von Gradlinigkeit mitgegeben hat.
Mhm.
Und das versuche ich auch irgendwie bei meiner Tochter hinzukriegen, stelle aber fest, dass das nicht funktioniert. Das ist unheimlich schwer aus der Haft heraus.
Wollte ich gerade sagen.
Ne?
Also das ist vielleicht nicht.
Das liegt allein aber auch schon daran, dass man vor der Haft, wo wir erfahren haben, dass meine Frau schwanger ist, man hat natürlich da in der Euphorie natürlich auch Vorstellungen, wie möchte man sein Kind erziehen, wie soll es aufwachsen, ne? Was will man alles machen oder eben nicht machen. Und nun ist es so, dass meine Frau natürlich in so eine Position ja mehr oder weniger reingezwungen worden ist aufgrund meiner Haft, wo diese ganzen Ideen und Pläne, die man hat, eben nicht mehr so umzusetzen sind. Und ich bin mit einigen Dingen nicht einverstanden, die meine Frau so macht, aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass sie eben da ist und die Dinge so macht, wie sie sie macht. bei meiner Tochter geht's gut. Also muss sie ja irgendwas richtig gemacht haben, ja, offensichtlich.
Aber ne? Jetzt, wo du deine Frau ansprichst, du hast vorhin gesagt, ihr habt euch getrennt vor anderthalb Jahren, jetzt findet ihr euch wieder zusammen. War das für dich dann auch ein Schlüsselerlebnis, weil du sagtest vorhin, 2013 bist du inhaftiert worden, fünf Jahre später hat es bei dir erst im Kopf richtig Klick gemacht. Ist es durch diese Trennung dann auch gekommen?
Nein, das ist, also ich habe 2018, bin ich hier mit psychologischen Einzelgesprächen angefangen.
Das ist es, okay.
Ne? Und letztes Jahr im August hat meine Frau sich dann eben von mir getrennt. Diese Zeit, diese psychologischen Einzelgespräche, hat da noch nicht ausgereicht, dass es tatsächlich Klick gemacht hat. Das war tatsächlich erst die Trennung. Die war sehr schmerzhaft natürlich und hat auch, bis ich das so einigermaßen angefangen habe zu verarbeiten, auch ein paar Monate gedauert. Das ist ja jetzt nicht so lange her.
Nee, natürlich. Ne?
Und das war aber so ein Moment, als wenn einer einem mit dem Vorschlaghammer einen vom Kopf haut und sagt, Alter, du musst mal wach werden. Das, was du da machst, ist nicht richtig und nicht in Ordnung. Ne? Und bezogen auf das Verhalten von mir eben, ne? Weil, wie anfangs schon gesagt, Haft verändert einen. Nach Möglichkeit zum Positiven, ja, aber Haft ist eben auch so belastend, dass es psychisch etwas mit einem macht.
Was sind so die größten seelischen Herausforderungen?
Ja, am besten nicht in dieses tiefe Loch zu fallen, wo ich eben reingefallen bin, dass man mit seinem oder Schwierigkeiten hat, sein Selbstwertgefühl selber zu steigern und aufrechtzuerhalten. Ja. Auf der anderen Seite aber auch das nicht zu übertreiben. Ne? Also ich habe mit der Zeit eine gewisse Arroganz entwickelt, die mir nicht gut getan hat. Ne? Das hat eben dazu geführt, dass ich meiner Frau gegenüber sehr arrogant und auch egoistisch entgegengetreten bin. Und das sind mal so kleine Punkte, die eben mit dazu geführt haben, dass man sich voneinander entfernt hat oder sie sich eben von mir entfernt hat. Und man nimmt das gar nicht wahr, dass man sich so verändert. Das
sagt einem ja auch keiner eigentlich, oder?
Meine Frau hat es mir schon gesagt, aber ich habe es mal abgestritten.
Genau, aber das sind ja dann so enge Bezugspunkte, die hast du ja, wenn du in Haft bist, nicht jeden Tag.
Nein, natürlich.
Die Leute kennen dich ja eigentlich nur so, wie du reingesteckt bist. Ne? Und ab dem Moment, wie du dich dann entwickelst, so denken die, ist das ja normal, weil es vielleicht dein Charakter ist. Also du kriegst ja, keiner sagt, und also sagt dir mal offen und ehrlich, du hast dich ganz schön verändert. Wie du dich benimmst, geht gar nicht. Du bist nur mal anders, Sascha.
Ja, es ist auch so, dass man ein Stück weit, also so war es bei mir zumindest, wenn man mit so derartigen Problemen konfrontiert wird, dass man da auch so ein Stück weit wehleidig wird. Ja, so, oh, mir geht's scheiße, alle anderen wollen mir nur was Böses oder verstehen mich nicht. Ne? Das sind so Sachen, das merkt natürlich auch meine Tochter oder hat's gemerkt. Und die hat auch natürlich irgendwo entsprechend mit, ich sag mal, Zurückhaltung irgendwo auch dann reagiert, ne? Hat dann mal eine ganze Woche einfach keine Lust gehabt, mit mir zu telefonieren. Mhm. Ne? Nicht, weil ich irgendwie ihr meine Sorgen am Telefon da breitgetreten habe, sondern weil sie gemerkt hat, Papa hat irgendwas, aber ich kann ihm nicht helfen. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass sie das für sich so erklärt hat. Und das sind natürlich Sachen, die möchte man seinem Kind nicht an oder zumuten. Ja, weil man das aber selber gar nicht mitkriegt, dass man so ist, dann ist das echt scheiße. Und das wird auch erst, ich sag mal so, ja, nachdem natürlich meine Psychologin das mitgekriegt hat oder ich ihr das auch gesagt habe, hat man natürlich die Gespräche auch ganz anders gestaltet und ist schwerpunktmäßig erstmal so auf diese Trennung eingegangen und die Gründe, wieso, weshalb, warum. Und das letztendlich hat dann eben dazu geführt, dass ich mich relativ zügig angefangen habe zu verändern, zum Positiven hin. Und was auch hier in der Anstalt aufgefallen ist, unter den Bediensteten und in der Anstaltsleitung oder Abteilungsleitung, und die gesagt haben, Mensch, was ist denn mit dem Sascha los? Der ist doch völlig anders. Der rennt wieder mit dem Grinsen durch den Flur, ne? Und ist gut drauf und sieht nicht aus wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ne? Das hat meine Tochter wiederum gemerkt und zack, jeden Tag telefonieren, ist gut drauf und hat Spaß mit mir am Telefon oder auch bei den Besuchen dann, ne?
Also ist, kann man das so ein bisschen zusammenfassen oder umkreisen, dass dein Kind deine pure Motivation ist?
Ja. Nachdem ich aber auch erst gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass ich selber psychisch stabil bin, ja, weil wenn ich irgendwo eine gewisse Form von, ich sag mal, Labilität irgendwo habe, egal in welchem Bereich, wirkt sich das auf meine Tochter aus. nicht nur auf mich, sondern auf meine Tochter, auf meine Frau, auf, ich sag mal, das gesamte Umfeld. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und damit schadet man unter Umständen nicht nur eben seinem Umfeld, sondern vor allen Dingen sich selber.
Ja, klar.
Ne? Und das früh zu erkennen, das war, ich sag mal, nachdem dieser Schuss vom Bug meiner Frau kam, das war für mich, ich sag mal, die Rettung eigentlich. Ne? Weil hätte ich mich dem Ganzen so hingegeben, wie ich mich damals gefühlt hätte, dann wäre es mir deutlich schlechter ergangen. Ne? Und jetzt geht's von Tag zu Tag bergauf.
Was wünschst du dir am meisten, wenn die Türen sich öffnen und du kannst rausgehen? Was ist das Erste, was du so machst?
Meine Tochter in den Arm nehmen.
Zärtlichkeiten und Co. sind hier ja nicht so oft, oder? In Gefangenschaft. Also man muss sich ja wirklich vom Sozialwesen her komplett verändern.
Ja, natürlich, solche Sachen fehlen natürlich irgendwo, ne?
Das, die Tochter könntest du natürlich auch Besuchstage, deswegen finde ich das sehr bezeichnend, sehr positiv, dass du sagst, das Erste, was ich mache, wenn ich rausgehe, ich will die Tochter drücken. Ja. Und vielleicht hältst du die dann auch 7 Jahre direkt fest, weiß ich ja nicht, alles einmal nachholen.
Wenn es gehen würde, ja. Ne? Nein, aber das ist natürlich, ich wünsche mir einfach, dass meine Familie draußen steht, dass ich sie in den Arm nehmen kann und dass ich natürlich viel mit meiner Tochter machen kann, aber ich weiß, dass die Realität eine andere ist. Mhm. Weil aufgrund der Ängste, die ich eben habe, muss ich natürlich gucken, auch wenn sich das irgendwo egoistisch anhört, ist es aber tatsächlich nicht. Ich muss erstmal gucken, dass es mir gut geht da draußen. Wenn es mir gut geht, dann kann ich das auch übertragen auf mein Umfeld, auf meine Tochter, auf meine Frau, auf meine Familie. Ne, dann geht es denen dann auch gut.
Was brauchst du, damit es dir gut geht?
Arbeit, Wohnung, geregelten Tagesablauf, Kontakt zu meiner Tochter. Ne? Und
würdest du dir denn wünschen, dass dich erst jemand, wenn du rausgehst, so richtig an die Hand nimmt, in Form von so, jetzt bitte hinlegen, Licht aus, wie du vorhin sagtest, um 19 Uhr ist, werden hier die Türen geschlossen,
dann noch ein bisschen Zeit. Ja, also ich sag mal, mit an die Hand nehmen, so in meinem Fall würde die Führungsaufsicht aufgrund meiner Länge der Haft mich an die Hand nehmen. Das muss man sich dann eben so vorstellen, dass man da einmal die Woche zu Gesprächen eben hinfährt, aber auch die psychologischen Gespräche draußen weiterführt. Mhm. Ne? Und das kann man so unter an die Hand nehmen verstehen. Weil da, das sind die besten Anlaufstellen, wo man eben ja die Probleme, die einen da begleiten, in den ersten Wochen der Entlassung besprechen kann. Ne? Weil jemand, der eben nicht selbst im Gefängnis mal gesessen hat, kann nicht nachvollziehen oder verstehen, wie es einem geht und mit was man sich für Gedanken rumplagt. Ne? So, also meine Frau hat vor 2 Monaten noch gesagt, als ich ihr sagte, ich werde mir eine eigene Wohnung nehmen und eben nicht, was sie mir angeboten hatte, trotz Trennung erstmal nach Hause zu kommen, nicht verstanden, warum ich eine eigene Wohnung haben will. So, und ich habe ihr zufällig gestern mit ihr darüber gesprochen und wir haben 2 Stunden nur über dieses Thema gesprochen und dann hat sie es so weit verstanden, dass sie sagt, okay, ich verstehe, dass du Zeit brauchst und dass du einen Raum brauchst, den du für dich hast. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man nach Hause kommt und nach einer Zeit feststellt, es klappt doch nicht. Und man dann wieder gehen muss. Das ist für meine Tochter, glaube ich, schlimmer, als dass wir uns an den Wochenenden regelmäßig sehen, unter der Woche, sage ich mal.
Wird denn sowas auch zusammen familiär aufgearbeitet? Also gibt es da Unterstützung, wenn du jetzt rauskommst? Deine Tochter hat ein Alter, wo die langsam auch Zusammenhänge versteht und auch Nachfragen stellt und zusammen mit deiner Frau gibt's da weil du sagtest gerade wegen der Langzeithaft, die du hinter dir hast, wirst du da erstmal im klassischen Sinne an die Hand genommen, beziehungsweise musst du ab und zu Gesprächen. Gibt es da auch Angebote? Wieder zusammenwachsen, ja, also zusammenfinden?
Natürlich, man kann gemeinsam psychologische Gespräche machen. Das ist auch, finde ich, gar nicht verkehrt. Es ist auch, glaube ich, nicht verkehrt, ich sag mal, so jetzt in meinem Fall, dass ich da mit meiner Frau beispielsweise auch eine Paartherapie oder eine Paarberatung oder eine Eheberatung da in Anspruch nehme. Ich glaube, dass das nicht falsch ist.
Nee, das ist eben, ne? In meinen auch das Richtige ist zu versuchen. Ja. Also wenn es angeboten wird, das ist ja nichts Schlechtes. Viele sagen ja, eine Paartherapie ist schlecht und dann ist eigentlich schon Hopfen und Malz verloren, was ich eigentlich gar nicht finde. Weil das ist berechtigt, auch mal hinzugehen, um an sich selber zu arbeiten, aber auch gemeinschaftlich mal Themen aufzudecken, die man im Alltag, wo es so schnelllebig ist, auch gar nicht sprachlich zum Anklangen kommen.
Mhm. Das ist ja auch das Gute bei der Führungsaufsicht oder auch bei der Bewährungshilfe. Bevor ich in Haft kam, stand ich ja auch unter Bewährung. Und meine damalige Bewährungshelferin sagte auch, wenn es privat oder innerhalb der Familie irgendwo Schwierigkeiten gibt, Verständnisprobleme oder Spannung, ist auch die Bewährungshilfe oder die Führungsaufsicht auch da, um, ich sag mal, zu vermitteln. Mhm. Ne, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, sind die auch ein guter Ansprechpartner dafür. Oder haben eben, wenn sie da selbst nicht weiterkommen, Kontakte zu weiterführenden Stellen. Ne?
Sascha, ich danke dir erstmal für diese ganzen offenen Worte. Wir konnten heute tief bei dir mal reinschauen. Das hat sicherlich dem einen oder anderen auch emotional gerade mitgenommen, der zuhört. Du darfst, wie alle bei uns im Podcast, die letzte Aussage treffen, beziehungsweise jemanden grüßen oder auch irgendetwas sagen.
Ja, ich grüße natürlich meine Frau, meine Tochter und meine Mutter und meinen Vater und hoffe, dass es allen draußen gut geht. Und
noch ein Appell an die Väter.
Ja, ich hoffe, dass werdende Väter oder Väter insgesamt, wenn sie auf die schiefe Bahn geraten sind, frühzeitig den Absprung schaffen und eben nicht da landen, wo wir sind, nämlich im Gefängnis, weil ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres, als im Gefängnis zu sein und seinen Kindern nicht beim Aufwachsen zusehen zu können.
Ja, das würde ich so unterschreiben. In dem Sinne möchte ich euch auch danken, dass wir wieder so nah bei euch im Ohr zu Gast sein durften. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren unter iTunes, Spotify, Deezer und Audio Now. Lasst gerne auch einen Kommentar da, wie euch diese Folge gefallen hat. So ist es grammatikalisch richtig. Und wenn ihr ab und zu mal immer auf eure Kopfhörer heute geklopft habt, dann hat das damit zu tun, dass wir hier in einer netten kleinen Halle sitzen, wo der Regen gerade aufs Dach gefallen ist. Also nicht erschrecken, das gehört nicht. Tauscht eure Kopfhörer nicht um. Das ist normal. Das ist also unser Special-Effekt, den wir heute einfach mal eingebaut haben. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag da draußen. Macht das Beste raus und vor allen Dingen nutzt die Zeit. Bis dahin. Ciao.
Daddy, bleib cool.
Yeah. Papa, la pap. Papa, la pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy, bleib cool.
Daddy, bleib cool.
Yeah. Papa, la pap. Papa, la pap.
Audio Now.